Also vielen Dank nochmal für die Einladung hierher nach Weimar. Wer kann an diesem Ort nicht an die Kombination Deutsch-Kultur Goethe-Schiller-Buchenwald denken? Als eine Künstlergruppe aus Hamburg vor Jahren in Weimar bei einem dieser Schiller-Feste rumlief, hatte sie vorher eine Anfrage an die Welt geschickt zum Thema Freiheit trainieren. Von dem New Yorker Künstler Boris Lurie, der 1945 aus Buchenwald befreit wurde, haben sie sinngemäß als Antwort bekommen: Freiheit? Dazu fällt mir nichts ein. Wer an sowas dort denkt, soll seinen Blick nach Buchenwald richten. So etwas ließe sich auch über die Avantgarden sagen, ob es politische oder künstlerische sind oder waren. Es gibt sie nicht und es kann sie nicht mehr geben. Und wer sich als eine solche, als Avantgarde sehen lassen möchte, sollte sich eher mit dem Problem herumschlagen, im Falle eigener Wertmächtigkeit zur Avantgarde der Konterrevolution gezählt werden zu müssen, politisch und künstlerisch.
Bevor wir uns der Kritik der Situationistischen Internationale hinsichtlich Kunst und Politik zuwenden, möchte ich fragen, was mit der Wortverbindung politische Kunst oder kritische Kunst angezeigt sein kann. Dabei möchte ich mich aber nicht auf unmittelbare Definitionsversuche bezüglich der Kunst, der Politik, des Politischen oder der Kritik einlassen, weil diese nämlich selbst politisch umstritten sind und insofern selbst der Form des Politischen unterworfen sind. Vielmehr möchte ich fragen, ob es sich von vornherein überhaupt vornehmen lässt, Politik zu machen, Kunst zu betreiben oder einen kritischen Standpunkt einzunehmen, in dem Sinne, dass damit verstanden wird, dass diese Tätigkeiten, die damit benannt sind, die Eigenschaften haben, politisch, künstlerisch oder kritisch zu sein. Kann ein solches Vornehmen denn mehr bedeuten als ein bloßes Versprechen oder ein suggestives Selbstversprechen bzw. eine Selbstversicherung, dessen Einlösung aber völlig offen scheint? Ist es nicht vielmehr so, und das wage ich mit guten Gründen zu behaupten, dass wir immer nur im Nachhinein sagen können, ob eine Tätigkeit, ein Werk oder ein Ereignis oder eine konstruierte Situation bezogen auf die Situationisten auch wirklich politisch, künstlerisch oder kritisch gewesen ist? Und selbst diese nachträglichen Bestimmungen oder die Frage, ob sie auch wirklich zutreffend sind, fallen wiederum in den Bereich des politischen Handgemenges. Das heißt, Politik, Kunst und Kritik sind als Titel für Bestimmungen zu verstehen, die ihrerseits umkämpft sind, die immer wieder aufs Neue in der politischen Form des diskursiven, kommunikativen oder auch wirklichen Handgemenges ausgehandelt werden, ähnlich wie übrigens auch solche Begriffe wie das Vernünftige, das Schöne, das Gute, das Wahre oder das Gerechte. Auch dann, wenn wir Kunst und Politik kritisieren, werden wir dieses Handgemenge, die politische Form, nicht los. Eine solche Kritik vollzieht sich immer im Modus des Politischen. Bezogen auf die SI scheinen mit einer solch allgemeinen Bestimmung der Form des Politischen auf den ersten Blick jedoch einige Probleme verbunden zu sein. Ging es der SI in der späteren Phase doch um, ich zitiere, neue Aktionsformen gegen Politik und Kunst? Entsprechend formulierte sie an anderer Stelle, Zitat: Unter politischer Bewegung versteht man heute die spezialisierte Tätigkeit von Gruppen bzw. Parteiführern, die aus der organisierten Passivität ihrer militanten Anhänger die Unterdrückungskraft ihrer zukünftigen Macht schöpfen. Die Situationistische Internationale will mit der hierarchischen Macht nichts gemein haben, auf welche Weise es auch sein mag. Sie ist also weder eine politische Bewegung, noch eine Soziologie der politischen Mystifikation. Zitat Ende. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass jenes Politische, von dem ich gesprochen habe, welches das Feld der Auseinandersetzungen, der Kämpfe und der Dissense bezeichnet, etwas anderes darstellt als die Politik, von der die SI hier spricht. Die Politik, von der die SI spricht, ist durch dasjenige, was die SI als die Gesellschaft des Spektakels bezeichnet, formbestimmt. Es ist eine in diesem Sinne spektakuläre Politik, eine Politik der Repräsentation, die zugleich ein durch Macht und Herrschaftsverhältnisse bestimmtes Bild von Politik produziert und reproduziert. Das kritisiert dann eben die Situationistische Internationale dann. Politik erscheint in der spektakulären kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft als eine eigenständige Sphäre, nämlich als ein Bereich des Engagements, in dem sich spezialisierte Politmanagerinnen, wie zum Beispiel Partei- und Gewerkschaftsleute, Berufspolitiker oder auch engagierte Bürger tummeln. Auch in linksradikalen und autonomen Zusammenhängen sowie ebenfalls im Bereich der politisch engagierten Kunst finden sich etliche Leute, die bewusst oder unbewusst dort bestimmte Führungsqualitäten und somit ein Politmanagerinnen-Dasein ausbilden, erlernen und einüben. Politik und das Politikmachen stellt sich in einer spektakulären Form, das heißt immer auch in einer ideologischen Form, als getrennt vom alltäglichen Lebensbereich der Menschen dar und teilweise auch relativ getrennt vom Bereich der Ökonomie, der Wissenschaft und eben von der Kunst, welche der spektakulären Ordnung ebenfalls als ein getrennter Bereich erscheint, in dem sich Spezialistinnen und Spezialisten und Stars tummeln. An den Stars ist jedoch zu erkennen, dass jene Bereiche wie etwa Kunst und Ökonomie nicht komplett getrennt sind, sondern nur als getrennt erscheinen. Werden doch die Stars gehandelt wie jede andere Ware auch. Sie haben einen spezifischen Marktwert. Der Erscheinungsform der Trennungen liegt letztlich eine Klassentrennung ökonomischer und herrschaftlicher Funktionsträger und Trägerinnen zugrunde, die durch jene spektakuläre Ordnung jedoch verschleiert ist. Indem diese Ordnung und damit jene Erscheinungsform der Trennungen reproduziert wird, ist das Politische, von dem ich eingangs gesprochen habe, aber verdrängt oder ausgeblendet. Das Politische ist durch die spektakuläre Politik verhüllt. Insofern kann gesagt werden, dass die spektakuläre Politik eine Politik des Scheins und somit pseudopolitisch ist. Sie ist nicht wirklich politisch, sondern sie ist polizeilich, also eine Form der Aufrechterhaltung der spektakulären Ordnung. Die Aufrechterhaltung der spektakulären Ordnung, also das Polizeiliche, besteht wesentlich in der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Wert- und Warenform, ihrer ökonomischen Mechanismen und den damit verbundenen Verwertungsbedingungen der staatlichen Organisationen und Institutionen, so zum Beispiel auch der Bereich der Familie, sowie der ideologischen Staatsapparate und Ähnlichem. Alle subversiven Strategien schlagen unter der Formbestimmung des Spektakels entweder sofort ins Polizeiliche um, werden dort ausgeblendet, oder sie modernisieren eben die Gesellschaft des Spektakels. Das heißt, in beiden Fällen, in der Ausdrucksweise der SI, sind die subversiven Tätigkeiten, sobald sie in der spektakulären Totalität erscheinen, rekuperiert worden. Wenn die SI davon spricht, Kunst und Politik wegzuschaffen, aufzuheben oder zu verwirklichen, dann zielt dies in erster Linie auf die Aufhebung jener Trennungen ab. Wie aber ist eine solche Aufhebung zu denken? Grundlegend ist mit dieser Frage die nächste Frage verbunden, nämlich die Frage nach der Proletarisierung der Welt und der gesellschaftlichen Individuen. Doch bei diesen Fragestellungen ist zunächst zu benennen, was Aufhebung der Kunst hinsichtlich des Verhältnisses von künstlerischen und politischen Tätigkeiten nicht heißen kann. Es kann damit nicht ausgesagt sein, dass hinsichtlich ihres Aufgehobenseins künstlerische und politische Formen ununterscheidbar dasselbe seien. Weiterhin wird es auch bei einer überwundenen spektakulären Form der Gesellschaft immer möglich sein, an einem Tun, an verschiedenen Tätigkeiten oder Tätigkeitsprozessen Künstlerisches und Politisches voneinander zu unterscheiden, wenn auch in einer anderen Art und Weise und einer anderen Bestimmtheit als innerhalb der spektakulären Ordnung. Solche Unterscheidungen lassen sich aber immer nur im Nachhinein angemessen treffen, auch dann, wenn beide Hinsichten, nämlich das Politische einerseits und das Künstlerische andererseits, sich auf ein und dieselben Tätigkeit beziehen und an dieser somit sowohl politische als auch künstlerische Momente gemeinsam thematisieren. Die Unterscheidbarkeit zwischen einer politischen Form und einer künstlerischen Form des Tuns bliebe damit aller Aufhebung zum Trotz also weiterhin in Kraft. Künstlerische Praktiken wie Malen, Tanzen, Fotografieren, Romane produzieren und so weiter sind auch unter der Perspektive der Aufhebung von Kunst und Politik nicht schon per se als politisch zu deklarieren, wenn, wie schon angedeutet, unter dem Politischen die allgemeine Form des Dissenses und der immer auch notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verstanden wird. Genauso wenig kann selbstverständlich das Umgekehrte gelten. Nicht jedes gesellschaftliche Handgemenge ist bezogen auf jenes Aufgehobensein per se schon als künstlerisch zu deklarieren. Aufhebung von Kunst und Politik als kritische Perspektive kann in begrifflicher Hinsicht und bezogen auf die Ausführungen der SI somit nur heißen, ihre getrennten Erscheinungen sowie den Schein ihres Getrenntseins, wie sie sich in der Form des Spektakels als separate Sphären darstellen, zu überwinden. Mit Hinblick auf die Gesellschaft des Spektakels und damit verbunden auf die kapitalistisch bestimmte Ökonomie der Wertvergesellschaftung, auf ihre Ideologie, ihre Staatsapparate und so weiter und vor allem hinsichtlich der Proletarisierungsprozesse zielt die Forderung nach einer Aufhebung von Kunst und Politik, wie sie die SI verstanden hat, perspektivisch im Wesentlichen auf folgende Punkte ab. Erstens ging es der SI darum, den Bereich der verdrängten radikalen Bedürfnisse der proletarisierten Individuen, ihre Begierden und Leidenschaften zur Sprache kommen zu lassen. Zweitens ist damit verbunden ein Abzielen auf eine freie Fähigkeitsentwicklung der Individuen jenseits der Proletarität, auf die freie Entfaltung ihrer wirklichen Individualitäten im Gegensatz zu ihrem Dasein als zurechtgeschützter Arbeitskraftbehälter, als vereinzelter Einzelner oder vereinzelte Einzelne oder als Geldmonaden. Nicht ein Mehr an Freizeit, in welcher die Individuen bloß ihre Arbeitskraft reproduzieren, sondern disponible Zeit, wie Marx das ausdrückt, also Zeit, die wirklich frei zur Verfügung steht, wäre diesbezüglich eine Voraussetzung für gesellschaftliche Individualitätsentwicklung, weshalb Lohnarbeit zu überwinden und Arbeit in Richtung einer Travail attraktiv, also einer anziehenden Arbeit, oder in Richtung spielerisch-experimenteller Tätigkeit zu befreien wäre. Drittens stehen dafür unter anderem auch die Versprechen der bisherigen Künste. Sie wären für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung heranzuziehen, da künstlerische Praktiken Medien für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen sein können. Es gilt hierbei auch die fünf Sinne weiterzuentwickeln und bezüglich ihrer Form zu sublimieren, also zu veredeln. Die Versprechen der Künste ernst zu nehmen und sie einzulösen, wäre zugleich eine Befreiung der künstlerischen Tätigkeiten von den Regeln der bürgerlich oder vorbürgerlichen herrschenden Kunstnormen und eine Überwindung der bisherigen Form des Kunstbetriebes. Viertens, anders als im Surrealismus, bedeutet bei der SI die Losung, die Kunst im Leben zu verwirklichen, nicht wie im Surrealismus die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen, sondern die poetischen Momente künstlerischer Praktiken geschichtlich zu retten, das heißt schließlich die surrealistische Parole umzukehren und die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. Unter dem Blick der nachträglichen Bestimmungen können zwar bestimmte künstlerische Praktiken durchaus als Mittel einer revolutionären Politik gedient haben, aber nicht zum letzthinigen Zweck einer revolutionären Situation oder revolutionärer Tätigkeitsprozesse, sondern zum Zweck der Poesie. Poesie ist für die SI der Titel für geäußerte radikale Bedürfnisse oder Begierden, die eben auf diese Fähigkeitsentwicklung dieser gesellschaftlichen Individuen abzielen. Das Poetische ist somit die Äußerungsform, in welcher Tätigkeiten oder Werke stehen, in welcher sich radikale Bedürfnisse artikulieren, das heißt Bedürfnisse, die auf disponible Zeit abheben und auf freie Entwicklung individueller Fähigkeiten. Zitat von der SI: Das Programm der verwirklichten Poesie ist nichts weniger, als deren Ereignisse und ihre Sprache gleichzeitig und auf untrennbare Weise zu schaffen. Entsprechend ist es für die SI, Zitat, Poesie ist die Poesie nichts, wenn sie zitiert wird. Sie kann nur zweckentfremdet wieder ins Spiel gebracht werden. Also da ich jetzt nicht vorhabe, poetisch zu sein, ist das, was ich hier zitiere, auch kein performativer Widerspruch. Auch wenn eine solche Programmatik, das bezogen auf den Zivilisationsbruch Auschwitz hinsichtlich barbarischer Volksmobilierten kritisch zu reflektieren wäre, worauf ja Stefan schon eingangs hingewiesen hat, und dass sich, wenn es als ein Programm interpretiert wird, außerdem relativ utopisch anhört, bleibt jedoch insgesamt zu beachten, dass es sich hierbei um begriffliche Maßstäbe handelt, die aus den Glücksversprechen der Kunst und der bürgerlichen Gesellschaft selbst entnommen sind und an denen sich das Gegenwärtige zu messen hat. Das heißt, ein solches Programm stellt keinen Utopismus dar. Weiterhin gilt, dass das Politischsein oder Poetischsein sich nicht vornehmen lassen, genauso wenig wie ein Revolutionärsein. In diesem Sinne spricht die SI auch davon, Zitat, dass es weder eine situationistische Malerei oder eine situationistische Musik, wohl aber eine situationistische Anwendung dieser Kunstmittel geben kann. Auch ging es der SI am allerwenigsten darum, sozusagen missionarisch, mit den Mitteln der Kunst die Welt verändern und das Leben ändern, wie der Surrealist André Breton in Anlehnung an Marx und Rimbaud gefordert hatte, sondern darum, Öl dahin zu bringen, wo Feuer ist, wie der späte De Boer sich ausgedrückt hat. Das heißt jedoch auch nicht, Feuer dahin bringen, wo Öl ist. Denn wenn kein Feuer da ist, schaffen auch die subtilsten künstlerischen Praktiken keine revolutionäre Situation, welche Marx als Situation bezeichnet hat, Zitat, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, hic rhodos, hic salta. Dass immer nur im Nachhinein und dabei auch nur im politischen Handgemenge bestimmt werden kann, ob etwas politisch, künstlerisch oder subversiv ist bzw. war, ist auch der Grund, warum eine gut gemeinte, engagierte Kunst sowie eine Politikform, die sich künstlerischer Praktiken bedient, wie wir sie etwa von den sogenannten Kommunikationsguerilleros her kennen oder von der Kunst des kreativen Straßenprotestes, beispielsweise politisches Straßentheater, Radical Cheerleading und all solcher Sachen, die versucht von vornherein subversiv zu sein oder zu zündeln im Sinne von Feuer dahin bringen, wo Öl ist, hat letztlich immer etwas Tragisches an sich, wenn nicht gar etwas Peinliches. Mit dieser eventuellen Provokation möchte ich meinen Partner beenden. Vielen Dank.
Die Geschichte der kunstmodernistischen Avantgarde ist die andere Dimension der Moderne, welche mit der Genesis des modernen Proletariats und dessen erstem politischen Bemächtigungsdurchbruch in der Pariser Kommune von 1871 ihr kulturelles Postulat in dem Wort von Rimbaud ausdrückt: Il faut être absolument moderne. Zwangsläufig ist mit dem Geschichtsbruch in der Modernen zwischen 1933 und 1945 der Bruch der Avantgarden geschehen, denn sowohl die politische, sprich kommunistische Avantgarde, hat gegenüber dem Durchbruch der Konterrevolution versagt und angesichts der Exekution des völkischen, eliminatorischen Antisemitismus in der Shoah nichts Wesentliches zu sagen gehabt. Ebenso haben die kunstmodernistischen Avantgarden angesichts des Ungeheuerlichsten einfach weitergearbeitet, indem sie so taten, als wäre das Proletariat noch in seinen vergangenen Gestalten da, oder indem sie sich gänzlich vom Proletariat als solchen distanzierten und indem sie somit dem visionären kommunistischen Entgrenzungspostulat von Rimbaud höchstens den ästhetischen Leerlauf des rationalistischen sogenannten Engagements oder der irrationalistischen Darstellung des Undarstellbaren als vermeintlich nur Absurdes entgegengestellt haben. Die kritische Theorie, als deren Teil die Situationistinnen sich verstanden, und die Situationistinnen haben sich teils höchst bewusst, wie im Falle Adornos, teils vorbewusst im Sinne von Freuds Traumbestimmung oder halbbewusst, halb geblendet, betäubt in der Traumatisierungsverdrängung angesichts der Katastrophe, der einige der zumeist noch sehr jungen späteren Lettristinnen und Situationistinnen selbst nur knapp entgangen waren, diesem irreparablen Bruch gestellt. Ich muss das nochmal deutlicher sagen. Teils hat sich die kritische Theorie im Falle Adornos höchst bewusst diesen Bruch gestellt, teils vorbewusst, unbewusst bis in die Selbstverblendung hinein, wie es bei den Situationisten fraglos der Fall war. Der Geschichtsbruch, Zivilisationsbruch und Revolutionsbruch ist von der Moderne als technologisch modernisierter Barbarei herbeigeführt worden, als Kulmination des Fortschritts der Klassengesellschaft. Und nicht nur war nach der Massakrierung der Pariser Kommunen und der Errichtung des Preußisch-Deutschen Reichs auf ihren Trümmern zuerst die Chance der Verwirklichung der Philosophie bzw. Theorie und der Poesie in der seit damals anstehenden kommunistisch-proletarischen Revolution verpasst worden, sondern es war auch eine sozialdemokratisch-bolschewikisch-stalinistische Serie neuartiger Konterrevolutionen entstanden. Neuartig deshalb, da sie im Namen und als Repräsentation des Proletariats und des Sozialismus und Kommunismus exekutiert wurde. Und im Gefolge der revolutionären Anläufe aus dem Ersten Weltkrieg heraus wurde auch das zugleich mit diesen Revolutionsanläufen ästhetische Neugeborene, die Dada-Bewegung, die Surrealismus-Bewegung vor allem, in der Wiege erdrosselt. Es war allerdings ein langsames, qualvolles Sterben mit vielen Aufbäumungen, vor allem dann gegen die darauffolgende faschistische und nationalsozialistische Konterrevolution, vor der sich die jungen Avantgarden entweder in die erstickende Umarmung der stalinistisch-bürgerlichen Volksfront oder des trotzkistischen Sektentums flüchteten. Die von André Breton gehütete Flamme der Revolution lodert, wo sie will, wie Breton sagte, aber nach 1945 will bzw. kann sie eben nur noch im Obskurantismus und in den Museen glimmen wie ein ewiges Lämpchen. Die ästhetische Erstgeburt der modernen Revolution ist längst verwest. Diese Avantgarde ist zur Arrière-Garde, zur Nachhut verkommen, zum radioaktiven Kadaver, wie es die Surrealisten selber nannten. Das ist es, was bis heute am radikalsten, gründlichsten und praktisch am konsequentesten, womöglich sogar über Adornos Implikationen hinaus, die kritische Theorie und Praxis der Situationistinnen begriffen hat: das Steckenbleiben in der Kunstsphäre, die Fixierung auf das Feld der Kultur, verkennt und verdrängt das große Versagen der Avantgarden in Kunst und Kultur wie in der Politik der Revolution. Ja, es beruht sogar auf dieser Leugnung und Verdrängung. Dieses Versagen wird in der situationistischen Avantgarde-Kritik allerdings An der Niederlage der letzten großen Erhebung des Proletariats und der Landarmut in Europa 1937 in den folgenden Jahren im Spanischen Revolutionskrieg festgemacht. Die ganz jungen Lettristinnen um 1950, die späteren Situationistinnen, benennen also diese historische Konstellation, diese Situation keinesfalls so klarsichtig wie der 30 Jahre ältere, unter völlig anderen Bedingungen und mit völlig anderer theoretischer Ausrüstung kritisieren könnende Adorno. Aber sie empfinden diese Katastrophe atmosphärisch bei Traumatisierungsausblendung des Katastrophenkerns und sie drücken sie dennoch ähnlich geschichtstheoretisch ernüchternd, grausam gründlich, sagte Marx, drücken sie das aus, wie der ebenfalls eng am Surrealismus orientierte Walter Benjamin es kurz vor seinem Tod, kurz vor der Shoah, in den Thesen über den Begriff der Geschichte getan hat. Einem Dokument, das bereits 1947 in Frankreich bekannt geworden ist. De Boer musste es kennen, ebenso wie sein akademischer Lehrer Lefebvre, dessen Kritik des Alltagslebens dann auch explizit auf Basis der benjaminischen Passagenforschung an das Revolutionsproblem in der Moderne herangeht und der situationistischen Spektakeltheorie von daher wichtige Impulse gegeben hat. Die entscheidenden Impulse erhielten die präsituationistischen jungen Outcasts in Paris der Nachkriegsjahre von den Erinnerungen der geschlagenen Spanienkämpferinnen, die dort lebten, sowie von den Auseinandersetzungen um die stalinistische Hegemonie über die Resistance und die neu entbrennenden Klassenkämpfe, vor allem in der französischen Vierten Republik, in der Ära des sogenannten Kalten Krieges. Und das Wesentlichste, auch dann als der große Unterschied zu den anderen Abteilungen der kritischen Theorie im großen historischen Sinne, bei diesen jungen Leuten sollte die Theorie-Praxis-Beziehung sein, welche sie lebten in der ganzen Bedeutung von Marxens Begriff der proletarischen Lebenssituation, an den Rand der kapitalistischen Gesellschaft gedrängt zu sein, sich der Lohnarbeit als letzter historischer Form der Zwangsarbeit entweder unterwerfen oder verweigern zu müssen. Während diese Freiheit der Lohnarbeit bereits in spielerischen, vor allem in ästhetischen Formmöglichkeiten, so etwas wie, also in negativer Form aber, so etwas wie Travail attractif, also anziehende Tätigkeit im Sinne des französischen Frühsozialisten Charles Fourier, also in negativer Form in der kapitalistischen Produktionsweise, bereits aufscheinen lässt.
Das, was Adorno als Paradoxie des Kunstgebildes nach Auschwitz bezeichnet, prägt und spaltet deshalb genau die sich damals herausbildende situationistische Theorie und Praxis. Schon in der lettristischen Phase wird die Abkehr vom Bild, die Kritik der surrealistischen Avantgarde und die Hinwendung zur dadaistischen Destruktion der Wortsprache bei Konzentration auf deren kleinste buchstäbliche Einheit radikaler denn je aufgesucht, und zwar in engster Verbindung mit einem ganz bestimmten Stil der Theoriebildung, der sich dezidiert als theoretische Praxis des rhetorischen Stils versteht und über die ästhetische Sphäre hinaus in die Gesellschaft eingreifend entwickelt. Demgegenüber versuchen währenddessen die unabhängig von der lettristischen Bewegung operierenden Maler und Architekten das Bild, auch noch das Tafelbild, aufzuheben durch Verfremdungen, die seiner Zerstörung gleichkommen, durch ein Aufbewahren im Rahmen der vernichtenden Kritik selbst. Hauptsächlich zu nennen ist hier Asgerion, der mit seinem Bruder Jörgen Nasch im skandinavischen Untergrund gegen die NS-Okkupation gekämpft hatte, und zwar gerade mit den Gestaltungsmitteln des Kunstmodernismus. Bis zur Abspaltung der Künstler aus der Situationistischen Internationalen ein Jahrzehnt später, um 1962-63, ist damit der Konflikt um die Bilderkritik der treibende situationistische Widerspruch. Und daraus erklärt sich die spezifische Aufhebungsanstrengung, die ebenso strittige wie unbestreitbare, uneingeholte theoretische Leistung der Situationistinnen für die kritische Theorie bis heute, die Spektakelkritik.
Also die Spektakelkritik können wir unmöglich hier auch nur in der Nussschale darstellen. Die eigentliche Steigerung der Kritik der politischen Ökonomie dürfte als Fetischismus-Theorie mit der Spektakeltheorie in der Modernen erreicht sein. Es gibt aber viele Ansätze vor den Situationisten in der Geschichte der kritischen Theorie, die Marx'sche Kritik des Warenfetischismus und seiner weiteren Gestaltungen, ich nenne nur die trinitarische Formel, Ende von Kapitalband 3, also die Schachtelung der verschiedensten Fetischgestalten mit der Warenfetisch-Kerngestalt als Wurzel, in eine Bilderkritik, die also mit der Wertspiegeldimension, mit der Rückspiegelungsdimension, überhaupt mit der Spiegelverkehrung im fetischistischen Produktionsverhältnis des modernen Kapitalismus einhergeht, auch auf der Bilderebene zu analysieren und auch als Produktion von Bildern. Deswegen geht die Warenproduktion mit Bilderproduktion einher, mit verkehrenden Spiegelbildern oder Hieroglyphen nennt es Marx. Und diese Dimension ist gerade da, wo sie geradezu explodierte oder zum ersten Mal ganz sinnfällig, augenfällig wurde, nämlich ungefähr in den 20er Jahren in der urbanen Region Europas und der USA, Westeuropas und USA vor allem, aber auch im Gefolge der russischen Revolution und der Avantgarde-Bewegungen in der russischen Revolution, allerdings auf zwei Entwicklungsrichtungen, die da später als diffuses und konzentriertes Spektakel bezeichnet wurden und sich schließlich zum integrierten Spektakulären vereinigten nach der Spektakeltheorie in ihrer entwickelsten Form bei Gede Bordan. Da geht es immer um eine materialistisch-historische Imagologie. Und die wurde bereits von Mitarbeiterinnen der kritischen Theorie, wie etwa Siegfried Krakauer, die Angestellten Adorno etwa zu nennen, dann nicht nur das Kulturindustriekapitel mit Horkheimer verfasst in der Dialektik der Aufklärung, sondern dann auch die psychologische Struktur der faschistischen Propaganda und derartige Arbeiten und sehr maßgeblich von Benjamin mit seiner etwa These der Ästhetisierung des Politischen, wo die Massen sich selbst in Massenwahn, Organisierung und Krieg bei ihrer Selbstzerstörung, bei der Zerstörung anderer Teile der Massen zuschauen und so weiter. Da wurden diese Ansätze schon gelegt. Mehr können wir jetzt zur Spektakelkritik erst nicht sagen, das können wir nur langsam in einzelnen Momenten und Aspekten im Weiteren entfalten.
Die spektakuläre Bilderproduktion ist von der kapitalistischen Warenproduktion keinen Moment ablösbar. Das Spektakel ist ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen, wobei durch die Versachlichung und Verbildlichung das gesellschaftliche Verhältnis als Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen verborgen wird. Basal und letztendlich ist das Spektakel als getrennte Produktion und Produktion von Trennungen zu charakterisieren und in diesem Sinne die Proletarisierung der Welt als die Trennung der Produzentinnen von ihren gesellschaftlichen Lebensbedingungen und die Subsumption der Individuen unter die Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit, unter die Norm ihrer Charaktermasken und Role Models. Was aber folgt daraus für die situationistische Aufhebung der politischen und künstlerischen Avantgarden? Auch und gerade sie werden begriffen und angegriffen als spiegelverkehrte Bilder der wirklichen Bewegung. Und damit ist bekanntlich materialistisch-historisch der Kommunismus, der kein Ideal ist, bezeichnet. Ebenso wie die Linken und ihre Avantgarden insgesamt angegriffen werden, insoweit, als sie ein bloßes Idealbild darstellen und reproduzieren, nach welchem die wirkliche Bewegung gemodelt werden soll. Eine materialisierte Ideologie, objektiviert und sedimentiert in Scenes, in Szenen, Apparaten, Institutionen und politischen wie kulturellen Maschinen, die sich von den sie treibenden Produzentinnen getrennt haben und diesen nun als hegemoniale Diskurse und ideologische Staatsapparate, um den heutigen Linken verständlich zu bleiben, kurz in Gestalt von Repräsentationen gegenübertreten. Insoweit die Rolle dieser Repräsentationen bzw. Repräsentanten wie kommunistischen Parteien und Künstleravantgarden angesichts ihres historischen Versagens als Avantgarden obsolet geworden war, bedeutete dies allerdings keineswegs, dass sie als solche in der wirklichen Bewegung aufgehoben worden war. Deshalb gingen Lettristinnen wie Situationistinnen immer zugleich von der Notwendigkeit aus, die historischen Aufgaben, die gesellschaftlichen Funktionen von Avantgarde sowohl in der politischen wie in der ästhetischen Sphäre, aber nicht allein in diesen als getrennten Sphären, sondern in der Totalität wahrzunehmen und zu erfüllen. So erklärt sich auch der vermeintliche, tatsächlich ironisch als Stilmittel eingesetzte Größenwahn, der sie befähigte, sich jeweils als Internationale zu konstituieren, anstatt etwa als weitere national beschränkte Parteien und mit kulturrevolutionären Projekten wie städtebaulichen Plänen und Modellen hervorzutreten. Gerade diese Projektemacherei der Künstlerphase der Situationistischen Internationale von 1957 bis 1962 endete mit dem Abgang der Künstlerinnen als Professionals. Bezeichnenderweise wurde als offizielle Objektivation der situationistischen neuen Aktionsformen in Politik und Kunst, schließlich nur eine Entwendung oder Zweckentfremdung der Pop Art realisiert. Dies war 1963 als Ausstellung von Antikunstexperimenten im Rahmen einer politischen Kampagne gegen das Atombombenschutzbunkerbauprogramm RSG-6 und erklärtermaßen als Bestandteil einer Zerstörungsbewegung gegen diesen Bunkerbau. Die Ausstellung der antikünstlerischen SI wurde selbst in einem Bunker in Dänemark platziert, der kurz darauf mitsamt der meisten situationistischen Exponate von Armee und Polizei zerstört worden ist. Diese erste und letzte situationistische Entäußerung antikünstlerischer, postavantgardistischer Kreativität und Energie war vor 1968 war betitelt mit Destruction of the RSG-6. Zu diskutieren wäre genau, ob die SI durch ihren Aufhebungsversuch ins vermeintlich infantile Spiel auf dem Terrain der ästhetischen Objektivationen und auch noch auf dem Terrain der politischen Agitation, wie sie es in diesem Interview am Beispiel von Michel Bernsteins Reliefplastik nennen, der von Adorno theoretisch ausgesprochenen Paradoxie praktisch besser entsprochen haben, dass Kunstwerke nun nicht mehr möglich, aber umso dringlicher nötig seien, soll der radikalsten Kritik am katastrophalen bestehenden bzw. so weitergehenden adäquater Ausdruck geschaffen werden, solange keine revolutionäre Klasse des Bewusstseins dies tut.
Die Besonderheit der Situationistinnen sehen wir in ihrem Theorie-Praxis-Bezug, der wiederum durch ihr eigentümliches Postulat des Vergessens, ihr sozusagen Ausblenden, ihren Sprachstil der Auslassungen gekennzeichnet werden kann, hinsichtlich der Geschichtstraumata, was einer Bilderlosigkeit fast gleichkommt oder sogar einem unbewusst halbbewussten Bilderverbot angesichts dieser Traumata. Es ist das zäh festgehaltene oberste ethische Postulat der Situationistinnen, die Kohärenz. Das ist hier auch in diesem Dokument im Kern. Ein schwieriger, eigensinniger oder, um es mit Hegel zu sagen, außerordentlich harter Begriff, Kohärenz, der wiederum an ihrer Aufhebung der Avantgarde-Rolle deutlicher werden kann. Alle diese bisher besiegten Formationen oder Kontingente der Klassenkämpfe, von denen wir in dem Dokument vorher über die Ausstellung im Interview gehört haben, also die Rückkehr der Bande Bonneau, so eine Art Robin Hood-artige Bande, glaube ich, in den 20er Jahren, der Sieg der Pariser Kommune, der Sieg der Arbeiterräte in Budapest, der Sieg des Bauernkrieges und so weiter. Solche plastikartigen Pop-Art-Entwendungsreliefs, die alle zerstört worden sind. Alle diese bisher besiegten Formationen oder Kontingente der Klassenkämpfe, die hier zitiert oder angerufen werden, des Klassenkrieges, sind keine Avantgarden mehr oder waren es nie, weder die Pariser Kommunardinnen noch die Bonneau-Bande. Sie stellen sich in der Gegenwart der Moderne als das Gegenteil dar, als das, was in der Kriegskunst schon bei Clausewitz als enfant perdu bezeichnet wird, wörtlich verlorene Kinder, militärischer Ausdruck als verlorener Haufen für die Kontingente, die hinter den Linien der Sieger als eine Art versprengter Partisaneneinheiten von den Hauptlinien der eigenen Streitmacht abgeschnitten sind und doch deren keineswegs unbedeutender Bestandteil sind. Diese enfant perdu sind also keineswegs Arriergarde oder Nachhut, Nachtrab, sondern sie operieren auf Leben und Tod auf dem vom Feind besetzten, beherrschten Terrain. Sie sind im Gegenteil gezwungen, alle Aufgaben der Avantgarde wahrzunehmen, so gut sie können, aber unter völlig neuen Bedingungen und auf eigene Faust. Also ohne einen Generalstab, der sie kommandiert. Die Situationistinnen bemühen oder entwenden sogar einmal ausnahmsweise den bekannten maoistischen Vergleich von dem Bild, das Bild von den Fischen im Wasser. Denn die zunächst gegebenen, also die kämpfenden Kontingente müssen sich in der Bevölkerung wie die Fische im Wasser bewegen können. Denn die zunächst gegebenen Trennungen von den weniger bewussten, das heißt wenig oder gar nicht auf die Praxis der Theorie oder theoretische Praxis hin organisierten Leuten, die Trennung innerhalb der Klasse der Proletarisierten und Pauperisierten, gilt es allererst zu beseitigen. Diese Aufgabe versuchten die Enfants perdus der SI zu lösen durch eine ganze Konzeption und Technik des Anknüpfens und Ansetzens am gesellschaftlichen Unbewussten wie Vorbewussten, also an dem, was Walter Benjamin das Traumkollektiv nannte oder den Traumschlaf des Proletariats. Die Situationistinnen nannten dieses Ensemble von Techniken die Kohärenz des materiellen und kulturellen wie psychomentalen Lebensprozesses, das sind Terminus von Marx, Lebensprozess, in der erlebten Totalität des kapitalistischen Überlebensalltags zur Geltung zu bringen, also dieses Ensemble von Techniken, diese Kohärenz zur Geltung zu bringen, nannten sie Psychogeografie. Diese Kohärenz wäre die wahrhaftige Darstellung, Ausdruckgebung der Wirklichkeiten und Möglichkeiten, der realistischen Dynamis einer verlogenen, sozusagen gefälschten, in den Bildern der Gesellschaft des Spektakels verkehrt abgespiegelten und verflüchtigten Totalität.